Also, die meisten kennen mich schon. Ich bin einer von den beiden Pfarrern hier, Jörg Kontrowski, und ich halte jetzt die Predigt. Johanna hat das Problem schon so ein bisschen angesprochen. Es geht um den Kampf des Glaubens, den alle Christen führen sollen. Und bei Kampf, da denkt man erstmal, Moment mal, Christen, das sind doch die mit dem Frieden und so. Und im Predigttext selber, den ich gleich vorlese, kommt es auch vor, dass ein Teil dieses Kampfes darin besteht, das Evangelium des Friedens auszubreiten. Also kann es anscheinend nicht darum gehen, irgendwelche anderen Menschen zu bekämpfen. Und einen Schritt weiter hat das Lied gebracht eben, wer den englischen Text verstanden hat oder mitgedacht hat, da geht es um einen Kampf in mir selber, zum Beispiel in dem Lied. Dass da eine Krankheit ist, eine Sickness, und ich habe Schwierigkeiten, die unter Kontrolle zu kriegen, diese Krankheit der Selbstsucht. Also das führt uns schon in eine gute Richtung. Ich lese jetzt mal den Predigttext vor, aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, 10 bis 17. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten des Bösen, die über diese Finsternis herrschen. Wir kämpfen mit den geistigen Mächten der Bosheit in der unsichtbaren Wirklichkeit. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten könnt und als Sieger aus diesem Kampf hervorgeht. Steht nun fest und legt den Gürtel der Wahrheit an. Kleidet euch mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Als Schuhe tragt an euren Füßen die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden. Zu alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Ja, krass, der Apostel Paulus benutzt in diesem Predigttext die Ausrüstung eines römischen Soldaten, eines Legionärs, als Bild dafür, wie Christen ihr Leben führen sollen. Hallo. Paulus, aber auch Jesus selber, hatten anscheinend ein positives Verhältnis zu der staatlichen Ordnungsmacht im Römischen Reich. Obwohl dieses Reich durchaus nicht besonders sozial war und militärisch zurückhaltend. Aber es hat die Bürger beschützt vor plündernden und mordenden Horden, die einfallen. Und es hat für Recht und Frieden, für Religionsfreiheit gesorgt. Und deshalb war das für sie ein brauchbares Bild. So ein Legionär ist jemand, der uns beschützt vor brutaler, willkürlicher Gewalt. Und Paulus benutzt das Bild öfter. Er schreibt zum Beispiel an Timotheus, seinen Schüler, seinen Menti, könnte man vielleicht auch sagen, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Darum geht es hier. Aber man muss überlegen, und wir haben ja schon angefangen, worin besteht eigentlich dieser Kampf, den jeder Christ führen soll? Das Erste will ich nochmal unterstreichen, wir kämpfen nie gegen einen anderen Menschen. Wir lassen nicht zu, dass man jemanden zu unserem Feind erklärt. Selbst wenn Christen übel verfolgt werden und andere uns zu ihren Feinden machen sollten, wir machen es so wie Jesus, der für die Leute gebetet hat, die ihn gekreuzigt haben. Er verweigert sich dem Hass, er reagiert nicht mit gleicher Weise, er zahlt nicht mit gleicher Münze heim. Es geht um einen anderen Kampf. Es geht um den Kampf gegen geistige Mächte zwischen Himmel und Erde, die Menschen missbrauchen, gefangen halten, verführen und das auch mit uns tun wollen. Dagegen kämpfen wir. Wir kämpfen aber nie gegen die Person selbst. Auch nicht, wenn er ganz schlimme Dinge tut, wie zum Beispiel ein Zuhälter oder ein Gewalttäter. Die Liebe Christi scheidet immer zwischen der Person und seinem Verhalten oder seiner Einstellung. Es gibt eine klassische Formel, die heißt, den Sünder lieben, die Sünde hassen. Und genauso hat es Jesus gemacht. Wir lieben die Person weg von ihrer Sünde. Da gibt es viele Beispiele für. Zum Beispiel, Zachäus war total zerfressen und beherrscht von der Macht des Geldes, der Macht des Einflusses, der Anerkennung, der Sicherheit. Aber als Jesus ihn ansieht, kann er das plötzlich loslassen. Das, was ihn gefangen hält. Den Sünder von der Sünde weglieben, zu Gott hin. So hat Jesus das gemacht. Oder die Ehebrecherin oder die Frau am Jakobsbrunnen, bindungslose Sexualität. Jesus hat sie davon weggeliebt. Oder Paulus vor dem römischen Prokurator. Paulus lag es ja fern, die Brutalität der Prokuratoren in den kaiserlichen Provinzen gut zu finden. Trotzdem, obwohl er die Sünde hasst, liebt er den Sünder und nimmt sich irre viel Zeit und gibt sich viel Mühe, dem Prokurator Festus einfühlsam das Evangelium von Jesus zu erklären, so dass der fast zum Glauben kommt. Also so machen wir das. Die Sünde, die Sünder lieben, die Sünde hassen. Wir sollen andere im Namen von Jesus freisetzen von der bösen Seite, die in ihnen steckt, von den bösen Mächten, die sie steuern und beherrschen. Aber weil das durchaus auch gegenüber uns selbst nicht einfach ist, sondern extrem schwierig, ist es dieses Bild eines Kampfes, den wir mit uns selber führen und mit unsichtbaren Mächten, durchaus angebracht. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten des Bösen. Also, der Apostel stellt sich das so vor und auch Jesus redet davon, dass wir Teil eines gewaltigen Machtkampfes sind, der in unsichtbarer Weise unsere ganze Welt durchzieht, auch jede Menschenseele. Da ist auf der einen Seite das Gute, was Gott in uns hineingelegt hat und das, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte und auf der anderen Seite der Widersacher Gottes, der Satan oder der Feind, wie Jesus ihn oft nennt, der drei Dinge erreichen will. Er will mit allen Mitteln die Gemeinde Gottes zerstören, in Streit und Kleinigkeiten verstricken. Er möchte Nichtchristen von Jesus fernhalten durch irgendwelche üblen Gerüchte oder auf andere Weise. Und er möchte drittens die Christen einschläfern, lahmlegen und verführen. Ich habe mich gefragt, welche sind diese Angriffe, gegen die die Verteidigungswaffen des Glaubens empfohlen werden. Mir sind ein paar Angriffe eingefallen, vielleicht kennt ihr das auch. Zum Beispiel, wenn du dir gerade Zeit nehmen willst zu beten, prompt poppt was eine WhatsApp-Nachricht auf. Oder ein Freund kommt rein. Oder dir fällt ein, du musst unbedingt den und den noch anrufen. Oder unbedingt diese Mail noch schreiben. Ja? Ein anderer Angriff, private Dinge drängeln sich total in den Vordergrund. Besonders dann, wenn ich etwas Wichtiges tun will, was Gott ehrt und dient. Wenn ich einen Menschen besuchen will, der meine Hilfe braucht oder wenn ich einen Dienst in der Gemeinde übernehmen will, dann fällt mir ein, was ich alles unbedingt noch vorhabe, privat zu machen. Ein Angriff ist auch, dass unser Gewissen, die Maßstäbe vernebelt wird durch den Zeitgeist. Das, was alle richtig und gut finden, das kann doch nicht plötzlich falsch sein, oder? Ein anderer Angriff ist, dass ich durch eigenes Versagen entmutigt werde und der Feind mir dann einflüstert, was, du willst ein Christ sein, dass ich nicht lache, hier hast du schon wieder an derselben Stelle versagt, lass es doch gleich sein mit deinem Glauben, dir nimmt das doch sowieso keiner ab, so wie du dich verhältst. Oder ein anderer Angriff ist, dass wir weggelockt werden vom Wort Gottes. Die Bibel ist ganz schön schwierig zu verstehen, manchmal ist es anstrengend, du hast das eben auch gesagt. Es kostet uns Mühe, dran zu bleiben. Auch bei mir ist es manchmal nur noch Fastfood morgens, dass ich so die Losung lese. Die war heute allerdings extrem ermutigend, hier gerade für die Gemeinde, dass Gott das Gedeihen geben muss und das nicht an uns liegt. Aber lass dich nicht davon wegtreiben, vom Wort Gottes. Ja, wie gehen wir mit solchen Angriffen um? Davon redet der Predigttext. Und der Apostel sagt uns, Gott gibt euch da verschiedene Ausrüstungsgegenstände, Verteidigungsgegenstände, verschiedene Waffen in die Hand, die ihr anziehen könnt. Ich fand das eben ganz cool. Das ist ja mein vierter Gottesdienst heute und eben beim Nachmittagsgottesdienst, da war es so, also nur dreimal dasselbe Thema, in der Stadtkirche, da ging es um was anderes. Da war es so, dass wir dann immer so offenes Gespräch haben, ne? Und da hat Einer, kann ich ruhig sagen, weil er das ja vor allen erzählt hat, den kennen vielleicht manche noch, Franz Poland, der war hier auch ganz viel im Aufwind, der hat erzählt, er macht das jeden Tag. Er hat das von einem Freund. Er zieht sozusagen virtuell diese Waffenrüstung an. Er setzt sich diesen Helm des Heils auf, den Panzer der Gerechtigkeit, die Stiefel, das Evangelium des Friedens weiterzusagen, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Das ist sozusagen sein Tagesbeginn. Damit fängt er an. Fand ich eine geniale Idee. Zieh das mal im Geist alles an, was Paulus da aufzählt, Epheser 6. Das erste, was er nennt, ist der Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel der Wahrheit. Das ist vielleicht das Großartigste, dass Christen ehrlich sein können, ehrlich werden. Damit fängt Christen überhaupt erst an, dass ich einmal in meinem Leben zu Gott gehe und so eine Art Lebensbeichte ablege. Manchmal braucht man dazu meistens sogar auch noch einen anderen Christen, der einem hilft und der ihm dann auch Vergebung zuspricht, dass man mal vor Gott alles auspackt, was an verborgenen Schuld und Sünde und schlechten Instinkten und Taten in einem drinsteckt und dass man das alles auf den Tisch legt und von Jesus reinwaschen lässt und vergeben lässt. Man kann als Christ ehrlich werden. Und wenn du das machst und auch manchmal immer wieder machst, wenn Sachen in deinem Leben schiefgegangen sind, dann kannst du diese neue Wahrheit deines Lebens als Gürtel anziehen, dass du weißt, ich bin ein Kind Gottes und was in mir nicht okay ist, das habe ich, damit bin ich ehrlich geworden vor Gott und das ist mir vergeben und nichts wird mich von seiner Liebe trennen. Das ist die Wahrheit über mein Leben. Also brauche ich auch anderen nichts mehr vorzumachen, also brauche ich keine krummen Dinger mehr zu drehen, kann als wahrhaftiger, ehrlicher Mensch leben. Dann ist da der Panzer der Gerechtigkeit, das ist ein bisschen so wie dieser Helm der Rettung, der Helm des Heils, ein Schutzkleidung sozusagen und du schützt dich damit, dass du dich in das reinstellst, was Jesus für dich getan hat. Denn Gerechtigkeit meint in der Bibel ein Beziehungsverhältnis, dass Gott zu dir sagt, du bist mir recht. Wir sind miteinander im Einklang. Das meint eigentlich Gerechtigkeit. Also wenn Gott dich gerecht macht, sagt er, es steht nichts mehr zwischen dir und mir. So wie du bist, bist du mir recht. Nicht, weil du selber so toll bist, sondern weil Jesus alles weggeräumt und bezahlt hat, was dich von mir trennt. Das mit der Gerechtigkeit, dass Gott uns aus Liebe und Gnade freispricht, das war eine Entdeckung, die vor 400 Jahren hier 150 Kilometer in der Richtung Martin Luther gemacht hat. Und er hat im Römerbrief gelesen und hat diesen Satz gesehen, der Mensch wird gerecht nicht durch die Werke des Gesetzes, das, was er selber macht, sondern allein durch den Glauben an Christus. Das war eine großartige Entdeckung, denn das hat ihm und allen, die das auch mitkapiert haben bis heute, eine große Befreiung geschenkt. Ich lebe nicht mehr davon, was ich Gutes tue, ob ich gut oder böse bin oder was auch immer, sondern ich lebe davon, dass Jesus gekommen ist und dass er mich frei macht und dass er wegnimmt, was mich von Gott trennt. Schluss mit der Angst vor Gott, Friede mit Gott, Gerechtigkeit durch Jesus. Meine Sünde kann mich nicht mehr bedrücken, der Teufel kann mich nicht mehr verklagen. Was können mir Menschen tun? Gott ist da, der mich für gerecht erklärt. Der Panzer der Gerechtigkeit. Und dann die Stiefel, das Eintreten für das Evangelium des Friedens. Es ist ja so, dass es eine Strategie des Feindes ist, dass er das Evangelium unterdrückt, die Botschaft von Jesus möglichst nicht will, dass die unter die Menschen kommt. Und deshalb hat er dafür gesorgt, dass es in unserer Kultur hier inzwischen peinlich ist, über Gott zu reden. Über Glauben redet man nicht. Jemand hat gesagt, die Leute reden heute offener über ihr Sexualleben als über ihren Glauben. Das ist krank. Geh mal nach Ostafrika und fahr da mal mit so einem normalen Linienbus, hier wie so ein Flixbus. Da wird es dir ziemlich leicht passieren, dass jemand sagt, hey, are you saved? Glaubst du an Jesus? Selbstverständlich reden die Leute darüber. Und wenn du sagst, nee, wer ist das, kenne ich nicht, ja, dann kannst du dich auf ein längeres Gespräch gefasst machen und wirst eingeladen und kannst woanders übernachten. Das ist ganz toll. Genau. Also die Christen haben das da voll drauf. Ja, Die sind nicht so verklemmt wie wir und nicht so eingeschüchtert von einer nichtchristlichen Umgebung, die da auch nicht mehrheitlich christlich ist, aber sie sind extrem mutig, über ihren Glauben zu reden. Sie haben die Stiefel an, das Eintreten für das Evangelium des Friedens. Man kann das üben. Deshalb sind auch Kleingruppen so wichtig, Hauskreise, wo man schon mal lernt, über seinen Glauben zu reden. Und dann eben auch im Gespräch mit nichtchristlichen Bekannten und Freunden, dass ich mich dazu stelle, wer Jesus ist, was ich da entdeckt habe. Wir sollen den Mund aufmachen für das Evangelium des Friedens. Ja, es ist ein Kampf gegen die Geister des Bösen. Vers 12 ist gar nicht so einfach zu übersetzen. Hier mit den Theologen wäre das eigentlich nice, nochmal darüber zu reden, wie man das am besten übersetzt. Aber es ist ziemlich klar, es sind sozusagen Mächte in der unsichtbaren Welt, die uns das Leben schwer machen. Und das ist ganz was anderes, als wenn man Christentum als Frage von Bildung begreift oder als Belehrung. Das war ja ein Irrtum der Aufklärung, dass die gedacht haben, hier Lessing, Erziehung des Menschengeschlechts, man muss den Menschen nur das Gute beibringen, man muss sie belehren, dann tun sie es schon. Tja, schön wär's. Funktioniert ja nicht mal bei mir selber. Ja? Ich mache ja schon all das nicht, wovon ich eigentlich weiß, dass es richtig wäre. Joggen gehen zum Beispiel zweimal die Woche. Ja, genau. Und dann kam in die Taufliturgie sowas rein, dass man bis heute die Eltern fragt, ob sie ihre Kinder zum Glauben erziehen. Finde ich eine schwachsinnige Frage, weil kein Mensch kann einen anderen zum Glauben erziehen. Man kann ihnen von Jesus erzählen und so. Aber Glaube ist keine Frage von Erziehung oder Belehrung. Es geht nicht in erster Linie um Wissen. Das hat ja auch die Tiefenpsychologie erkannt, schon im letzten Jahrhundert, dass in jedem Menschen ein Machtkampf tobt zwischen verschiedenen Impulsen, Einflüssen, Sehnsüchten, Trieben, Wünschen. Und das Neue Testament sieht die Seele des Menschen so ähnlich als ein Schauplatz, auf dem die Mächte des Guten und des Bösen miteinander kämpfen. Und dieser Predigttext heute sagt uns, hey, dabei bist du kein passiver Zuschauer deiner selbst, sondern du bist dem, was da in dir kämpft, nicht wehrlos ausgeliefert. Du kannst das Böse in dir beherrschen in der Kraft von Jesus. Ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, Philipper 4. Lass die Sünde nicht herrschen in deinem sterblichen Leib. Mit Gottes Kraft kannst du das. Du kannst auch bösen Angriffen und Einflüssen von außen widerstehen. Du musst nicht dem Zeitgeist gehorchen. Der Geist, der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist, sagt der erste Johannesbrief. Also es geht nicht um Wissen und Bildung, es geht um die Kraft Gottes in unserem Leben. Deshalb enthält die klassische altkirchliche Taufliturgie eine Absage an den Teufel. Und so mache ich das seit 25 Jahren, seit ich Pfarrer bin. Wenn jemand getauft wird, machen wir eine Absage an den Teufel. Ja? Das kommt übrigens auch hier, wenn es heißt, das Schwert des Wortes Gottes ergreifen. Da steht, im Urtext gibt es hier nochmal, special für die Theologen, im Griechischen gibt es zwei Worte für das Wort, Rhema und Logos. Und hier steht Rhema und ein Ausleger sagt, ja, gegen die Mächte des Bösen, gegen die Dämonen, den Teufel, da hilft es nichts, wenn du dem Vorträge hältst. Dem musst du sozusagen mit exorzistischen Worten begegnen, den musst du austreiben, ja? Den musst du gebieten im Namen Jesu. Deshalb zum Schluss hier dieser Appell von Paulus, ergreift das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist ein Schwert, das stark ist, um alles zu besiegen, was dich bedroht. Jesus hat das vorgemacht, lest mal Matthäus 4, da begegnet ihm der Teufel persönlich bei seiner Fastenzeit in der Wüste und Jesus, der Teufel ist ziemlich krass in dieser Geschichte, der Teufel benutzt auch die Bibel, ja, benutzt auch die Bibel, um Jesus zu verführen und Jesus lässt sich aber nicht wegtreiben von der Bibel, sondern widerlegt ihn mit Worten der Bibel, mit drei Worten aus dem 5. Buch Mose, aus dem Buch Deuteronom. Das Wort Gottes ist ein Schwert, mit dem man das Böse besiegen kann, in uns selber und in der Welt. Das Schwert ist die einzige Offensivwaffe bei den Dingen, die hier aufgezählt werden. Also raus aus der Defensive, hinein in den Angriff. Das Bibelwort hat eine Kraft, Menschen total zu verwandeln. Ich habe das gespürt, als ich neu zum Glauben kam. Ich habe da aus dem Matthäus-Evangelium, Johannes-Evangelium, ganz viele Worte ganz bewusst auswendig gelernt, weil ich gemerkt habe, diese Worte haben eine Kraft vom Himmel. Ich bin damals nach meinem Abi mit einem Freund, nicht christlichen Freund, der war so ein bisschen auf so Sanyasin-Trip, das ist so ein indischer Guru, so Bhagwan und so, drauf, und dem habe ich immer Bibelworte vorgelesen. Ich habe gesagt, ey, spürst du nicht diese Kraft, die da drin ist? Und wir erleben das, wenn wir Leute segnen, am ersten Sonntag des Monats hier beim Aufwind oder bei der Lichterkirche, wenn ihr da mal hingeht, erster Freitag im Monat in der Schillerkirche, bekommt ihr so ein persönliches Bibelwort. Und das ist manchmal wie eine Energiespritze, manchmal auch wie eine heilsame Korrektur. Das Wort Gottes hat Kraft und wir sollen es als diese Kraft für uns in Anspruch nehmen. Deshalb müssen wir es auch aufnehmen, wir müssen es lernen, wir müssen es in uns hineinprägen. Gott will uns nicht nur in der Defensive, er möchte nicht, dass wir hier so eine kuschelige Kirchenburg bauen, sondern er möchte, dass wir nach draußen gehen und andere einladen. Unsere Fantasie und Liebe und Kraft ist dafür da, dass das Wort Gottes die Menschen erreicht. Und dann, denn dieses Wort hat die Kraft, Menschen ewig zu retten, das Evangelium des Friedens. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus. Amen.